Moin Moin Jonas, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Promille und Prozente. Natürlich auch herzlich willkommen alle diejenigen, die jetzt zuhören. Du hast Covid. Das hat dich auch noch erwischt jetzt.
Ja, das hat mich auch noch erwischt. Wäre ich bloß in Mexiko geblieben, da war die Welt noch in Dortmund. Ja, also es ist, denke ich, ein relativ milder Verlauf bislang. Ich habe Symptome seit Samstag Vormittag und ja, es fühlt sich gerade an wie eine schwere Erkältung, teilweise doch mit extrem unangenehmem Husten, aber soweit passt es sehr gut mit der Atmung. Ich schmecke ein Glück auch noch alles, würde ich sagen. Meine Spürnase, ihr hört es, ist eingeschränkt, aber das hat natürlich, wie gesagt, der Vorbereitung auf diese Folge. Nein, es hat doch ein bisschen Abbruch getan. Also wenn ich hier, ich neige ja zum Fabulieren, wie auch jetzt schon wieder, sagt knallhart, wenn mir Covid zu Kopf steigt. Ich habe heute, glaube ich, 2 oder 3 T-Shirts durchgeschwitzt heute Nacht. Aber ich will nicht rumjammern, es geht leider, leider vielen Millionen, wenn nicht Milliarden Menschen viel schlechter als mir. Deswegen lass uns einfach weitermachen. Die Sonne scheint in Berlin. Und es herrscht weiter leider dieser furchtbare Krieg in Europa.
Ja, wir hatten am Samstag schon mal eine Folge aufgenommen, mehr oder weniger was versucht. Haben dann irgendwie abgebrochen, weil wir gemerkt haben, boah, wir haben eigentlich überhaupt gar keinen Bock, in Zeiten wie diesen irgendwie über Börse, über Wirtschaft zu sprechen. Nichtsdestotrotz, klar, in diesem Podcast geht es irgendwie darum. Und deswegen, wir wollen jetzt auch mal gucken, wir hatten jetzt nochmal so ein bisschen die Themen nochmal ein bisschen neu sortiert, machen jetzt einen zweiten Anlauf und wollen vor allen Dingen so ein bisschen die wirtschaftlichen Folgen des Krieges erklären, erläutern, mit euch diskutieren, auch gerne im Nachgang könnt ihr euch dann nochmal melden oder auch Fragen stellen, wie gewohnt immer bei auf unserem Discord-Server zum Beispiel oder per Mail an fanpost@promilleprozente.de. Wir wollen einfach mal schauen, in welchen Bereichen, in welchen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Bereichen dieser Krieg auch jetzt schon seine Auswirkungen hat, vielleicht auch perspektivische Auswirkungen hat. Die ganzen politischen und aktuellen Gegebenheiten in der Ukraine, darauf wollen wir jetzt mal nicht eingehen. Das wird ja auch hinlänglich schon gemacht. Man kann auf jeden Fall sagen, dass es ja echt, ja, ich finde es mega bemerkenswert, dass die Ukraine da bisher so durchhält und dass die Bevölkerung da so einen Widerstand leistet. Ich finde es genauso bemerkenswert, dass auch der Westen so eine geschlossene Position hat. Irgendwie hätte ich nicht erwartet, dass es überhaupt so zu so scharfen Sanktionen gekommen ist, dass es so schnell gegangen ist. Also insgesamt glaube ich, genauso überraschend, wie dieser Krieg gekommen ist, genauso überraschend war zumindest für mich eben auch die Reaktion darauf und die Geschlossenheit bis hierhin. Und jetzt kann man einfach nur hoffen, dass der Krieg so schnell es geht zu Ende geht irgendwie. Und dass er mit irgendeiner Art von russischer Niederlage endet, wobei ich da leider so ein bisschen die Befürchtung habe, dass das eben nicht so schnell gehen wird. Ich glaube nicht, dass Putin da so schnell klein beigibt, sondern dass das wahrscheinlich noch eine ganze Weile dauern wird.
Ja, also bei solch einem Krieg gibt es nur Verlierer und auch der Großteil des russischen Volkes hat jetzt schon extrem viel verloren und wird auch langfristig extrem viel verlieren, gerade was die Perspektiven auf Wohlstand irgendwie betrifft. Und ja, also Putin ist ja kräftig dabei, einerseits vor sich selber, aber andererseits auch vor der eigenen Bevölkerung als rationaler Führer dazustehen. Also der rechtfertigt ja total perfide und aus unserer Sicht völlig abstrusen, in Anführungsstrichen, Argumenten, diese aus seiner Sicht ja benannte militärische Spezialoperation. Es wird ja weiterhin von dem Putin-Regime und den russischen Staatsmedien nicht von einem Krieg gesprochen. Und in Putins Gedankenwelt oder Ideologiekosmos ist das natürlich in sich alles logisch, was er da treibt. Ja, aber es hat jetzt schon massiv negative Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens der russischen Bevölkerung. Und klar, der Krieg hat natürlich unmittelbar extrem zerstörerische Ausmaße Vor allem auf die Ukraine und die ukrainische Bevölkerung. Aber wir wollen uns genau hier mit den wirtschaftlichen Folgen beschäftigen. Das soll nicht heißen, dass uns das große menschliche Leid da kalt lässt, sondern genau, wir sind ja hier ein Podcast vor allem auf Finanzen, Altersvorsorge und so weiter. Und deswegen denke ich, macht das auch Sinn, dass wir uns hier versuchen, erstmal darauf zu beschränken. Und bitten dafür halt auch um Verständnis.
Gucken wir uns vielleicht erstmal die Auswirkungen auf Russland an. Es geht ja eigentlich, also die Sanktionen an sich sind eigentlich meines Erachtens gar nicht so krass, weil also dieser SWIFT-Ausschluss, also aus diesem Zahlungskommunikationssystem, Finanzkommunikationssystem SWIFT, ist ja gar nicht vollumfänglich, sondern schließt eben auch viele Banken gar nicht mit ein. Die schärfste Sanktion ist sicherlich bisher die Sanktion der russischen Zentralbank. Da gehen wir auch gleich nochmal separat drauf ein, auf das Währungssystem und auch vielleicht auch auf die langfristigen Folgen, die das hat. Aber die Sanktionen als solche sind eigentlich gar nicht so hart, aber sie haben eben eine unglaublich große psychologische Wirkung und sie sorgen vor allem auch dafür, dass viele Unternehmen, die eigentlich gar nicht unter den Sanktionen stehen, also auch viele westliche Unternehmen, sich jetzt von dem russischen Markt zurückziehen. Und das geht ja, wie gesagt.
Gib mal Beispiele vielleicht. Oder ich kann auch mal Beispiele nennen. H&M, Ikea, Estee Lauder, ne? Also westliche Kosmetikartikelhersteller haben jetzt in den letzten 48 Stunden angekündigt, keine Produkte mehr zu liefern. Russland ersetzt das dann durch eigene, schnell neu geschaffene Marken. Also ich denke auch, das ist vor allem eine psychologische Signalwirkung, ne? Und gerade wenn sich auch ein Ikea oder ein H&M zurückzieht, dann wird sich ja hoffentlich auch, wenn sich die meisten Menschen dann in Russland natürlich fragen, die leider ja unter dieser Propaganda der Staatspresse leiden, vielleicht auch fragen, ja Moment mal, wenn das in Anführungsstrichen nur eine militärische Spezialoperation ist, warum ziehen sich dann eigentlich so total bislang unpolitische Marken wie ein H&M, ein Zara und sowas, Ikea zurück? Entschuldigung, dass ich Sie unterbrochen habe.
Ja, genau, also das sind diese ganzen Konsumgüter, da ist letztendlich ja wirklich schon alles platt und dicht gemacht worden, was irgendwie geht, aber halt auch zum Beispiel Ölkonzerne, also BP hat seinen Anteil an Rosneft verkauft, an einem russischen Ölkonzern, Shell hat sich zurückgezogen, viele, viele Technologieunternehmen haben sich zurückgezogen, haben letztendlich auch Technologietransfer oder den Export von Technologiegütern nach Russland gestoppt, das wiederum ist sogar teilweise auch Teil der Sanktionen, aber eben das ist viel, viel umfänglicher, als die eigentlichen Sanktionen nahelegen würden. Und das zeigt so ein bisschen, viele Unternehmen haben natürlich, denke ich mal, den Imageverlust im Sinn. Oft ist der russische Markt auch nicht so wahnsinnig groß für viele Unternehmen aus dem Westen. Und dementsprechend rudern sie da schon zurück. Oder sie antizipieren vielleicht schon Sanktionen, die eben noch kommen werden. Und gerade eben in Bezug auf den Öl- und Gassektor kann man sagen, dass wir zwar eigentlich noch kein Embargo haben von russischem Öl zum Beispiel, aber dass es schon zu sehen ist, dass ein Großteil des russischen Öls oder der Exporte schon gar nicht mehr stattfindet, weil zum Beispiel keine Tankschiffe mehr gechartert werden können von russischen Firmen oder andere Geschäftspartner eben den Import von russischem Öl außer Kraft setzen, ohne dass es bisher sanktioniert wurde. Und das sieht man letztendlich auch schon an den Energiepreisen, ne, die jetzt einfach extrem hochgeschossen sind, sowohl bei Öl als auch bei Gas, Kohle, Kupfer, Nahrungsmittel, da kommen wir auch gleich nochmal separat drauf, sind extrem hochgegangen. Also in vielen Bereichen des Marktes kann man auf jeden Fall schon von Panik sprechen.
Ja, lass mich einmal noch kurz konkret auf einen Ölkonzern eingehen, den du angesprochen hast. Shell zieht sich zurück, also Royal Dutch Shell. Das bezieht sich vor allem auf die Investitionen in Russland. Die wurden natürlich komplett gecancelt. Was Shell aber dennoch gemacht hat und hat dann auch eine öffentliche Anmahnung bekommen vom ukrainischen Außenminister, meine ich sogar persönlich, oder seinem Sprecher, weil Shell nämlich vor ein paar Tagen russisches Öl gekauft hat und da und zwar deutlich günstiger. Und da sehen wir auch, du hast ja so richtig gesagt, Russland hat extreme Probleme, Abnehmer für sein Öl zu finden. Klar nimmt China ab, aber nimmt nicht die Gesamtmenge ab. Dementsprechend ist ein Überschuss da und wir müssen uns so ein Ölvorkommen auch vorstellen, so eine Ölquelle, die sprudelt dann und irgendwo muss das Öl ja hin, ne? Und kann das natürlich irgendwie in den Sand laufen lassen. Das sind natürlich schlechte Sachen oder man lässt erstmal die Lager volllaufen. Nichtsdestotrotz, der Preis für russisches Öl, für in Russland von russischen Konzernen gefördertes Öl, der liegt natürlich unter dem Preis für zum Beispiel Brent, also die Nordseesorte, oder für WTI, die US Western Texas Intermediate Ölsorte, also weit drunter, wahrscheinlich 50-60% darunter. Und Shell hat vor wenigen Tagen eben, ich weiß nicht wie viel, aber hat dann eben doch eine annehmbare Menge zu diesen vergleichbar sehr günstigen Konditionen bekommen, dann abgemahnt worden öffentlich von der Ukraine oder angeprangert worden und Stichwort Imageverlust, Lasse, das du sagtest. Shell hat dann sehr schnell reagiert und gesagt, dass sie alle Gewinne aus den Geschäften mit russischem Öl, solange der Krieg läuft, an Organisationen wie die Caritas, die unmittelbar der Ukraine helfen, spenden werden. Also und all diese Auswirkungen zeigen schon, sei es direkte Sanktionierung oder indirekt durch einen drohenden Imageverlust, dass der Westen da doch sogar die unpolitischen Marken oder auch sozusagen Bad Guys Unternehmen dann doch extrem geschlossen gegen das Putin-Regime auftreten.
Ja, also wie gesagt, für die russische Bevölkerung ist es auf jeden Fall extrem bitter. Und das muss man, glaube ich, auch so ein bisschen immer mit im Kopf haben. Ne? Ich glaube leider nicht, dass diese Sanktionen jetzt kurzfristig dazu führen werden, dass Russland diesen Krieg einstellt. Russland wird versuchen, das militärisch irgendwie durchzuziehen, koste es, was es wolle. Aber die Auswirkungen, vor allen Dingen die auch die mittelfristigen oder langfristigen Auswirkungen für die russische Bevölkerung, für die russische Wirtschaft sind einfach unfassbar verheerend. Es wird natürlich dazu führen, dass Russland mehr oder weniger ja, die gesamte westliche Verknüpfung seiner Wirtschaft irgendwie löst, beziehungsweise jetzt ja auch oder kurzfristig auch zerstört bekommt und dann Anschluss an China versucht zu finden. Das wird sicherlich auch gelingen teilweise, aber nichtsdestotrotz ist der Schaden für Russland, glaube ich, enorm und auch für die russischen Bürgerinnen und Bürger, die auch auf einen Schlag ja große Teile ihres Vermögens verlieren oder das wird eingefroren, ist nichts mehr wert durch den Rubelverfall zum Beispiel.
Ja, sorry, dass ich dir einhake. Richtig, der Rubelverfall, das war ja 1998, lest das gerne nochmal nach, Rubelkrise, ist bestimmt auch auf Wikipedia oder so zu finden. Da gab es schon mal einen massiven Rubelverfall und da hat die seit 98, meine ich, hat die russische Bevölkerung eben ja auch wirklich im Privatsektor massiv, oder was heißt massiv, aber viele Ersparnisse immer auch in ausländischen Devisen gehalten, auf ausländischen Konten, um sich so zu schützen. Also eine total logische Maßnahme. Und jetzt sind natürlich Millionen von Russinnen und Russen betroffen, die ich würde vermuten, zu einem weiten Teil negativ oder sogar feindlich gegenüber Putin eingestellt sind dann trotzdem davon betroffen. Also diese Menschen tun mir natürlich auch wahnsinnig leid und das sind auch krasse wirtschaftliche Folgen dementsprechend. Nur leider, das zeigt die Vergangenheit, zum Beispiel wenn man sich auch die drastischen Sanktionen gegenüber dem Iran in der jüngeren Vergangenheit anschaut oder auch die Sanktionen gegenüber Nordkorea, leider kann man feststellen, dass Sanktionen alles andere als zu einem schnellen Ende eines repressiven, diktatorischen Regimes führen. Und
trotzdem muss man jetzt, glaube ich, mal ganz klar sagen und betonen, dass es absolut richtig ist, diese Sanktionen zu machen. Und man müsste sie wahrscheinlich noch verschärfen. Meines Erachtens müsste man sie, glaube ich, wirklich auch zeitnah, vielleicht wird es auch gemacht, auf den Energieexport ausweiten, um eben den russischen Zugang zu Devisen irgendwie möglichst einzuschränken und zu behindern. So
wie es zum Beispiel Norbert Röttgen seit eineinhalb Wochen fordert, ne?
Ja, ne, also allein durch Europa, durch europäische Energieimporte kriegt Russland ja ungefähr 1 Milliarde Euro pro Tag. Allein Deutschland 270 Millionen rund, ne, durch Öl, Gas und Kohleimporte aus Russland. Das ist schon natürlich eine Riesenstange Geld. Und es wird gerade für Deutschland extrem schwer, das irgendwie zu ersetzen, weil wir uns unglaublich abhängig gemacht haben von Russland. Aber nichtsdestotrotz muss man, glaube ich, auch das noch letztendlich einführen, um zumindest zu versuchen, dass dieser Krieg, auch wenn er, wie gesagt, nicht in den nächsten Tagen und Wochen wahrscheinlich nicht zu Ende geht, aber dass er eben zumindest mal nicht jahrelang geht, sondern dass Putin irgendwann zum Einlenken gezwungen wird. Ob das gelingt, weiß man nicht. So oder so kann man feststellen, dass eben die russische Bevölkerung Hauptleidtragende von diesen Sanktionen ist. Die Hauptleidtragenden insgesamt in diesem Konflikt sind sicherlich natürlich die ukrainische Bevölkerung, vor allem die Zivilbevölkerung. Und dementsprechend, das muss man im Blick haben und deswegen sind diese Sanktionen absolut richtig, auch wenn man sich, glaube ich, nicht dem Glauben hingeben darf, dass das jetzt zu einem schnellen Ende des Krieges führen wird.
Ja, und ich glaube, wenn einen das interessiert, dann schaut euch doch mal an, irgendwie guckt mal in psychologisches Profil, westliche Geheimdienste Putin oder irgendwie Persönlichkeit Putin. Da werdet ihr dann schon feststellen, ich will da nicht zu tief drauf eingehen, aber das zumindest in der Analyse von vielen Expertinnen und Experten, da Putin schon als jemand gesehen wird, der nach Anerkennung giert und ja schon so ein sehr narzisstisches Großmachtstreben an den Tag legt, starke Tendenzen zum, wie nennt man das, Machismus. Er ist ganz klar ein Macho, das erkennt man, glaube ich, auch schon an der Zusammensetzung seines Kabinetts. Und da fand ich ganz interessant, ich habe hier ein paar Sachen mir angehört und gelesen und angelesen, und da hatte ein US-Amerikaner, der lange für CIA gearbeitet hat, der ist mittlerweile verstorben, gesagt, dass Putin eigentlich, wenn er aggressiv militärisch vorgeht, nach einer leninistischen Maxime vorgeht. Und Lenin hatte mal gesagt, Zitat, wenn du auf Stahl triffst, zieh dich zurück. Wenn du auf Brei triffst, mach weiter. Zitat Ende. Ja, also Putin versteht oder nimmt nur eine, in Anführungsstrichen, Sprache ernst. Und das ist ja stahlharte Gegenwehr. Und ich glaube, deswegen sind auch die Sanktionen richtig. Deswegen sind wir ja auch so glücklich, dass FIFA, UEFA, IOC da auch mitmachen. Weil Putin hat ja in der Vergangenheit diese ganzen, ironischerweise wie Adolf Hitler auch, Olympische Spiele und so weiter, nutzt das ja, um zu der eigenen Bevölkerung zu suggerieren, fester und großer und wichtiger Teil der Weltgemeinschaft zu sein. Und der Ausschluss aus diesen ganzen Sportverbänden, das wird Putin, ist eine Vermutung, aber es wird ihn insofern hart treffen, weil das natürlich auch die Bevölkerung rätseln oder sein Tun in Frage stellen wird, wenn jetzt aus diesen, ne, dieses Olympische Komitee ist ja schon als etwas sehr Unabhängiges, Sport an sich wird als was Unabhängiges von der Machtpolitik Unabhängiges gesehen. Also all diese Maßnahmen sind wichtig. So, lasse um jetzt vielleicht noch einmal jetzt wieder auf die wirtschaftlichen Auswirkungen einzuschwenken. Vielleicht da einmal noch eine Zahl genannt, was vielleicht die vermeintliche Wichtigkeit der russischen Wirtschafts- bzw. Wirtschaftsleistung für die Weltwirtschaft ist. Russland macht wirklich nur gut 1,8% der Wirtschaftsleistung des weltweiten BIPs aus. Also das ist ein Schiss. Was man sagen muss, Russland liefert natürlich sehr wichtige Basisgrundstoffe, aus denen dann in anderen Wirtschaftsräumen, wie zum Beispiel Deutschland, Frankreich, China, dann hochwertigere, komplexere Fertigprodukte gefertigt werden. Von daher kann man sicherlich nicht nur einfach platt sich auf die 1,8% beziehen, die ja erstmal wirklich vernachlässigend gering sind. Aber diese ungefähr 900 Millionen US-Dollar umgerechnet, die aus dem Westen, die USA eingeschlossen, Richtung Russland fließen, auch immer noch, Stand jetzt, fließen für Rohstoffe wie Zinn, für Aluminium, für Öl, für Erdgas und so weiter. Genau, die bilden natürlich die Basis für viele komplexere Fertigprodukte. Von daher hat das natürlich schon einen Multiplikatoreffekt, der verstärkend wirkt. Aber wir müssen auch in Anbetracht, wenn wir jetzt auf unsere eigenen Depots und Portfolios gucken, Aktienportfolios gucken, bisschen die Kirche im Dorf lassen. Es ist wirtschaftlich jetzt meiner Meinung nach langfristig kein komplettes Fiasko. Also dafür ist Russland einfach wirtschaftlich weltweit betrachtet zu unwichtig.
Ja, die Energie- und Rohstoffexporte sind natürlich schon vor allen Dingen zum jetzigen Zeitpunkt, aber trotzdem ein sehr kritischer Faktor, weil sie eben natürlich in eine Zeit oder diese Preiserhöhungen, die dadurch natürlich in die Wege geleitet werden, treffen ja in einer Zeit ein, wo es sowieso schon hohe Inflationsraten gibt, weltweit, aber auch primär natürlich in westlichen Gesellschaften, wo wir gestörte Lieferketten haben. Und das sind alles, glaube ich, Faktoren, die eben das Ganze eben viel, viel gravierender machen eigentlich in den Auswirkungen, als es vielleicht noch vor ein paar Jahren der Fall gewesen wäre. Ne?
Das stimmt, es kommt hier einiges zusammen. Weil?
Weil die Notenbanken jetzt eben auch nicht mehr richtig reagieren können. Vor 2 Jahren, als wir den Covid-Crash hatten, haben die Notenbanken sehr schnell und sehr stark reagiert mit riesengroßen Summen, die dann in die Märkte gepumpt werden. Und jetzt haben wir mittlerweile eigentlich eine Situation, wo es hohe Inflationsraten gibt, wo die Rohstoffe insgesamt ja schon auch im letzten Jahr stark angezogen haben und jetzt eigentlich Rekordpreise durch die Bank weg erzielen oder teilweise sogar vielleicht gar nicht mehr verfügbar sein werden. Also eben nicht nur die Energierohstoffe, sondern eher auch Nickel oder Palladium, Zinn, Aluminium, das sind alles super wichtige Rohstoffe für die Industrie, auch die Autoindustrie zum Beispiel, die zu großen Teilen in Russland eben abgebaut und hergestellt werden.
Ja, ganz konkret Palladium ist wichtig. Also Platin wird oder wurde lange durch Palladium ersetzt, weil Palladium die meiste Zeit in der historischen Kurzentwicklung gesehen war der Palladiumpreis unter dem Platinpreis, ist jetzt seit einer Weile anders und 40% des Palladiums, was die deutsche Automotive Industry bezieht, bezieht sie aus Russland. Nichtsdestotrotz kann das natürlich perspektivisch substituiert werden. Und ich glaube, der Vorteil sozusagen dieser Pandemie und dieser gestörten Lieferketten aufgrund von Corona ist, dass jetzt die Weltwirtschaft schon seit einer Weile dabei ist, sich ja in den Lieferketten anzupassen. Das heißt, es ist da ohnehin seit 2 Jahren ein Prozess in der Wirtschaft allgemein im Gange, der die Lieferketten anpasst und lokaler gestaltet. Und meines Erachtens ist die Veränderung auf die Lieferketten und auf die weltwirtschaftliche Struktur und auf die vermeintliche Globalisierung von Corona, von der Pandemie war strukturell viel stärker, als es jetzt der russische Invasionskrieg in der Ukraine ist und die Folge des Ausschlusses der russischen Wirtschaft und nicht nur russischen Wirtschaft, im Grunde aller russischen Lebensbereiche, da spielt Kultur rein, Reise und so weiter, aber wir beschränken uns ja hier auf die Wirtschaft, aber sozusagen der russische Krieg in der Ukraine, der Ukraine, Krieg in der Ukraine und der russische Ausschluss an der Teilhabe in der westlichen Welt, der wird trotzdem strukturell meines Erachtens weniger Auswirkungen haben, als es jetzt Corona hatte. Also ich würde sagen, der Vorteil ist, dass wir jetzt diese Pandemie hatten und die Lieferketten im Grunde schon seit einer Weile angegangen werden. Kurzfristig, du hast recht, Lasse, wir sind in einer Phase, in der die Inflationsraten ohnehin hoch sind. Da tut jetzt eine Preissteigerung, ein Ölpreis von kurzfristig $120 natürlich nochmal mehr weh. Jetzt natürlich an der Zapfsäule haben wir über 2 Euro, teilweise aufgrund der erhöhten Heizölnachfrage. Haben wir jetzt höhere Dieselpreise zwischendurch als Benzinpreise oder E10-Preise. Man muss aber auch sagen, und deswegen haben Shell, OMV und Exxon und Co. zum Beispiel insbesondere Heizöl nach Deutschland hin sanktioniert, weil die Deutschen wohl nicht selten im übertriebenen Maße dazu neigen, sich zu bevorraten, so Stichwort German Angst-mäßig. Also die Deutschen haben sich sowas von bevorratet. Ich glaube, hier in Deutschland sind die Speicher wirklich sowas von voll. Klar tun jetzt diese stark erhöhten Energiepreise weh, aber wir dürfen nicht vergessen, wenn wir auf die Energiepreise schauen, gut, Gas mal ausgeklammert, aber Öl, das haben wir alles schon mal gesehen. Und das wird vorübergehen. Russland kann diesen Krieg nicht ohne weiteres, nicht bis ins Endlose durchziehen. Es geht ja auch eine Eroberung einer Hauptstadt, ein Austausch eines Regimes ist eine Sache. Aber wir müssen uns vorstellen, was ist denn mit der langfristigen Besetzung? Da reichen 100.000 russische Soldaten nicht aus. Da würden nicht mal 200.000 russische Soldaten aus. Wir gucken uns mal an, dass
das... wurde gerade, wenn ich das ich unterbrechen ja. darf, es wurde ja gerade gestern, wir nehmen heute am Dienstag den 8.3. auf, gegen Mittag. Ich glaube, gestern am Montag wurde ein Geheimdienstbericht von einem FSB-Offizier, also ist der russische Geheimdienst, Auslandsgeheimdienst, geleakt, der nicht nur gesagt hat, dass dieser Krieg absolut verheerend ist, für Russland vor allen Dingen auch, natürlich auch für die Ukraine, aber dass er für Russland vor allen Dingen nicht zu gewinnen ist und dass er extrem schlecht vorbereitet wurde und dass selbst der FSB auch in höchsten Kreisen anscheinend nicht so richtig darüber informiert war, was Putin da eigentlich plant. Und zweitens hat er gesagt letztendlich, selbst wenn eben der von dir eben schon angesprochene Regime-Change da gelingt, also wenn die Regierung irgendwie abgesetzt werden kann, wenn Kiew fällt, dann bräuchte Russland mindestens 500.000 Soldaten, um das Land zu besetzen. Und das ist nur die optimistische Annahme, wenn quasi so gut wie kein Widerstand geleistet wird der ukrainischen Bevölkerung, was ja schon definitiv nicht der Fall sein wird. Das heißt also 500.000 Soldaten, auch das würde wahrscheinlich nicht ausreichen, sondern es werden wahrscheinlich eher 800.000 oder 900.000 sein. Und da hast du recht, das sehe ich eigentlich auch nicht. Das ist sehr, sehr unrealistisch, dass das dauerhaft eben gelingt und dass es zumindest ja, der einzige Lichtblick vielleicht, ne, dass man sagen kann, dass die Ukraine durch diesen Krieg zumindest langfristig eben sehr viel stärker noch im Westen verankert wird und auch wenn das jetzt kurzfristig noch sehr, sehr hart wird, dass es eben trotzdem hoffentlich gelingt, da den russischen Einfluss zurückzudrängen und dass die Ukraine wirklich ihre Nationalität und ihre Unabhängigkeit bewahren kann.
Hundertprozentig. Also Putin hat mit Sicherheit die Ukraine noch viel stärker Richtung Westen gepusht, als man sich das jemals hätte vermuten lassen vor dem Krieg, dass es überhaupt möglich wäre. Und Putin hat sich selber und sein politisches Schicksal, sein an der Macht bleiben Schicksal jetzt mit Gedeih und Verderb und vollumfänglich an China geknüpft. Er ist jetzt mittlerweile komplett abhängig von China und ja, also...
Das ist langfristig eben auch noch eine große Schwäche eigentlich von Russland, dass man eben sich jetzt so zu sehr in die Arme von China begeben hat und da eigentlich auch nicht mehr raus kann. Das sehe ich auch so. Aber die Energiepreise, ich sehe es auch so, dass natürlich, dass solche Peaks immer eher temporärer Natur sind und ich hoffe auch so ein bisschen, so hart das jetzt auch alles ist, wobei, mein Gott, also hart für uns in Deutschland, also wenn wir wirklich jetzt über 2 Euro an der Zapfsäule hier irgendwie groß jammern, ich meine, also im Vergleich zu dem, was die Menschen in der Ukraine da durchmachen, ist das, glaube ich, absolut lachhaft. Und letztendlich ist es wahrscheinlich sogar überfällig, dass uns das jetzt hier in Deutschland endlich mal so passiert, so eine Art kleiner Schock, um diese Abhängigkeit von Russland im Speziellen, aber auch von fossilen Energieträgern im Allgemeinen, dass das endlich jetzt wirklich zügig zurückgefahren wird und dass jetzt endlich der Widerstand in vielen Teilen der deutschen Gesellschaft, der deutschen Wirtschaft und Politik, dass das jetzt endlich mal ad acta gelegt wird und dass wir sehr viel schneller eben Richtung Erneuerbare gehen und dass wir vor allen Dingen auch unseren Widerstand aufgeben, zum Beispiel was eine europäische Energieinfrastruktur anbelangt. Da waren die Deutschen ja auch immer sehr gut darin zu blockieren, wollten immer ihren russischen Sonderweg gehen. Nord Stream 1 und Nord Stream 2 wurde ja explizit gegen europäische Interessen eigentlich durchgeführt. Eigentlich sogar auch gegen deutsche Interessen, wenn man so will, aber da waren wir ja sehr dickköpfig und ja, das, wie gesagt, das ist ja oft so, ne? So schmerzhaft solche Ereignisse wie die aktuellen sind. Das einzige Positive, was man in diesen Sachen vielleicht abgewinnen kann, dass man eben solche Schockereignisse braucht, um große Veränderungen in Gang zu setzen. Und die eine große Veränderung ist eben, dass wir uns wieder der eigenen Sicherheit verpflichtet fühlen und dass wir auch und leider auch dann bereit sein müssen, eben entsprechend Geld ins Militär zu investieren, um auch unabhängiger von den Amerikanern zu sein. Und zweitens die Energieinfrastruktur auf die Reihe kriegen und wirklich jetzt volle Power Richtung erneuerbare Energien und ohne fossile Abhängigkeit gehen. Das ist halt wirklich die Sachen, die jetzt forciert werden müssen.
Ja, und vielleicht auf gesellschaftlicher und, ja, ich weiß nicht, ob das richtige Wort ist, kultureller Ebene, immer wieder deutlich machen als sogenannte westliche Wertegemeinschaft, dass es eben keine Pauschalverurteilung der russischen Bevölkerung ist, ne? Also es gibt Hunderttausende von Menschen in Russland, wenn nicht gar Millionen, die gegen Putin sind, und Zehntausende wurden davon auch bereits verhaftet und haben da ihre eigene Karriere, ihr eigenes Leib und Leben, setzen die auch aufs Spiel, um eben Protest zu zeigen. Also das ist, denke ich, auch ein wichtiger Bestandteil. Ich glaube, Boris Johnson hat das neulich vor 1,5 Tagen gesagt, dass es eben wichtig sei, jetzt nicht pauschal alle Russinnen und Russen zu diskriminieren, sondern klarzumachen, dass es eben gegen das Putin-Regime ist und gegen das System Putin gerichtet ist, die Sanktionen. Und dass natürlich die es ist ja leider immer so, dass die kleinsten, die schwächsten Glieder der Gesellschaft dann leiden. Also gehen wir mal aufs Währungssystem ein, Lasse. Und zwar, du hattest gesagt, wir wollen nochmal darauf eingehen, was eigentlich das schärfste Schwert war, nämlich das Einfrieren der russischen Devisenreserven in der Schweiz und vor allem auch bei der Deutschen Bundesbank in Frankfurt bedeutet hat, wo Putin auch nicht gerechnet hat und weswegen der Rubel dann viel stärker abgestürzt ist als erwartet. Also normalerweise haben Zentralbanken die Fähigkeit, mit ihren Devisenreserven die eigene Währung zu unterstützen. Wir werden das mal am Beispiel der russischen Zentralbank machen, die da in Moskau sitzt. Und diese vielen, ich weiß nicht, wie viele Milliarden sind es?
650 Milliarden Dollar die russische Zentralbank in den letzten Jahren angehäuft in verschiedenen Devisen. Ne? Also in Dollar, in Euro, in Gold, in Yuan, in der chinesischen Währung und so weiter. Aber der Schwerpunkt lag tatsächlich auf Euro. Und man kann auf jeden Fall sehen, dass Russland sich da sehr akribisch eigentlich auf diesen Krieg vorbereitet hat. Also hat in den letzten Jahren massiv eben amerikanische Staatsanleihen verkauft, auch Dollarbestände verkauft, hat Gold aufgestockt. 2014 hatte man noch 42 Milliarden Dollar in Gold ungefähr, jetzt hat man 130 Milliarden Dollar in Gold. Und man hat eben, wie gesagt, auch die Währungen, die Fremdwährungen diversifiziert. Man hatte früher einen großen Anteil Dollar und jetzt hat man eben sehr viel mehr Euro und Yuan und auch andere Währungen, Franken zum Beispiel. Und das ist der Clou, und das kannst du jetzt mal erklären, Jonas, das ist nämlich wichtig zum Verständnis. Diese Devisenreserven hat man normalerweise, um eben im Falle eines Währungsverfalls der eigenen Währung, in dem Fall der Rubel, einzuschreiten und Rubel zu kaufen gegen eine andere Währung, die man selbst hat. Ne? Also die Notenbank würde dann sagen, okay, der Rubel verfällt, weil keiner mehr Rubel haben möchte. Und wir kaufen jetzt Rubel auf dem Markt auf und verkaufen dafür Euro von uns.
Ja, genau. Genau, hast du ja jetzt mittlerweile gesagt. Also,
nee, aber was jetzt passiert ist, das meine ich, dass du das mal erklären sollst, weil das kann die russische Zentralbank jetzt ja nur sehr eingeschränkt machen, weil ein großer Teil dieser Devisenreserven eben gar nicht in Russland lag oder liegt, sondern im Ausland und nun blockiert ist.
Ja, die russische Zentralbank hatte jetzt ja gar keine Möglichkeit, ihre Euro zu verkaufen, beziehungsweise zum Handel anzubieten auf die Offerseite, um dafür dann Rubel zu kaufen. Das wäre ja eigentlich das Ziel gewesen, ne? Weil die Nachfrage nach Rubel bricht weg. Möglicherweise gehen auch noch westliche Institutionen auch noch taktisch vor und verkaufen aktiv in kürzester Zeit ihre Rubelbestände, um zusätzlich da nochmal Druck drauf zu bringen. Ist jetzt eine Annahme. Ne? Währungskriegmäßig die eigene russische Bevölkerung versucht irgendwie ihre Rubel loszuwerden und nochmal in andere Währungen zu tauschen, wobei sie das natürlich aktuell nicht in Richtung Euro oder irgendwelchen westlichen Währungen wie Dollar machen, weil das ja dann eingefroren wäre, wenn es auf anderen Konten im Ausland wäre. Also die Rubelnachfrage bricht weg, und das Rubelangebot weitet sich aus, und das führt natürlich angebotsnachfragemäßig zu einem Preisverfall, in dem Fall des Rubels. Und jetzt würde die russische Zentralbank vorgehen und sagen, diesen 630 Milliarden Devisenpot nutzen, um eben diese Devisen zu verkaufen und dagegen Rubel zu kaufen, also eine künstliche Nachfrage von Zentralbankseite zu schaffen. Und das war ja auch das Kalkül von Putin, dann so vorzugehen, um natürlich die eigene Bevölkerung vor importierter Inflation zu schützen. Russland importiert viele Fertigprodukte, ist also darauf angewiesen, immer wieder in ausländischen Währungen zu bezahlen und würde dann eben Rubel verkaufen und ausländische Währungen kaufen, was ja dann, wenn der Rubel fallen würde, zu einem massiven erhöhten Wareneinsatz bzw. Importpreis steigen führen würde. Das ist jetzt genau passiert. Die russische Zentralbank kann eben nicht auf diese eingefrorenen, blockierten Devisenreserven in Euro, in Dollar schon gar nicht zugreifen. Deswegen ist der Rubel eben stark gefallen.
Und es gibt eine große Inflation in Russland, vielleicht sogar eine Hyperinflation, wo sich der Rubel eben komplett oder der Wert des Rubels eigentlich komplett auflöst.
Okay, halt, wir müssen vorsichtig sein. Ja, es gibt eine extrem starke Inflation gerade. Ich glaube, wir müssen einmal kurz sagen, Hyperinflation würde bedeuten 50% Wertverfall oder Teuerung pro Monat. 50% pro Monat. Dann spricht man von einer Hyperinflation. Da sind wir in Russland noch nicht. Also wir haben keine Hyperinflation, aber wir haben definitiv eine galoppierende Inflation in Russland. Also schlimm genug für die Menschen dort.
Nee, genau. Es kann in Hyperinflation münden, wenn das einfach so weitergeht. Aber zurzeit ist es definitiv noch nicht der Fall.
Der Parameter, der da unter anderem fehlt, ist, dazu müsste jetzt die russische Zentralbank massiv irgendwie Wechsel oder massiv die Gelddruckpresse anwerfen. Ich vermute, dass sie das nicht machen werden. Also ich stand jetzt definitiv nicht von einer Hyperinflation in Russland aus. Es gibt genügend geschichtliche Beispiele, die zeigen, dass sozusagen eine Hyperinflation immer dann, nur dann passiert ist, wenn die Zentralbank und die Regierung die völlige Kontrolle über die Wirtschaft und das Geldsystem verloren haben. Beispiele sind zum Beispiel Simbabwe unter Robert Mugabe. Venezuela ist ein trauriges Beispiel in der jüngeren Geschichte, ist ein noch jüngeres Beispiel als Zimbabwe. Zimbabwe auch noch nicht so lange her. Und natürlich, wenn man ins deutsche Währungsgebiet schaut oder auf Deutschland, die deutsche Geschichte schaut, dann natürlich nach dem Ersten und dem Zweiten Weltkrieg, wenn man da mal historische Beispiele bemühen möchte.
Wir können jetzt vielleicht nochmal gucken, also letztendlich muss man sagen, glaube ich, dass so eine Sanktionierung einer großen Notenbank, wie sie jetzt im Fall von Russland passiert ist, gab es eben noch nicht. Es gab zwar schon gegen kleinere Länder, also gegen den Iran zum Beispiel, gab es ähnliche Sanktionen, auch gegen Venezuela oder Nordkorea, aber noch nie gegen so ein gigantisch großes Land wie Russland, und das ist eben tatsächlich ein Präzedenzfall und könnte eben dazu führen, wird wahrscheinlich auch dazu führen, dass das Währungssystem sich in den nächsten Jahren noch weiter fragmentiert. Ne? Also auch die Chinesen werden jetzt natürlich sehr stark darauf achten, dass sie eben die ausländischen Devisen eben nicht mehr vielleicht unbedingt bei westlichen Notenbanken haben, sondern dass sie das ins Inland holen, dass sie vielleicht auch in andere Währungen diversifizieren. Auch die Chinesen sind ja dafür bekannt, dass sie extrem viel amerikanische Staatsanleihen zum Beispiel halten. Ich denke mal, das werden sie jetzt sukzessive abbauen. Und generell die Dollar-Dominanz eigentlich könnte in den nächsten Jahren Stück für Stück immer weiter in Schieflage geraten oder sich abbauen, weil eben in China und Russland und vielleicht auch viele andere Länder eben kein Interesse mehr haben, eben so abhängig vom Dollar zu sein, in Anbetracht der Tatsache, dass man eben dann im Falle von solchen Sanktionen massiv auch negativ getroffen werden kann.
Ja, und auch Gold, obwohl Gold jetzt tatsächlich, wenn man auf den Preis guckt, kurzfristig, wie eigentlich alle Edelmetalle profitieren konnte. Gold ist meines Erachtens in diesem Moment über 2000 Dollar je Unze. Ne? Eine Unze sind gut 31 Gramm, meine ich, oder knapp 31 Gramm. Und Russland hat natürlich viele Goldreserven. Und also nochmal zu sehen, was bedeuten diese knapp über 2000 Dollar je Unze Weltmarktpreis Gold. Wir sind da relativ dicht am Allzeithoch. Das war, glaube ich, bei knapp 2025 Dollar vor ein paar Jahren. Und es sieht so aus, dass in dieser gegenwärtigen Situation, als ob dieses Allzeithoch genommen würde. Schauen wir mal. Ich selber habe, ich glaube seit den 90er Jahren irgendwie ein bisschen Gold in meinem Portfolio, war aber immer ein sehr kleines Ding, also es ist eine super kleine Gewichtung, ich weiß nicht, 3-4% oder so. Aber Gold erlebt so eine Art kleines Comeback, aber auch die Nachteile von Gold werden jetzt eigentlich offenkundig sichtbar, vor allem in solchen kriegerischen Sondersituationen. Also wer nimmt denn jetzt Russland diese Goldbahn ab. Und wer, die Chinesen werden auch nicht so blöd sein, höchstens wenn sie da auch wirklich was Handfestes für bekommen, die geben vielleicht den Russen Renminbi, Yuan oder Fertigprodukte, die Russen, die das russische Regime benötigt, für das Gold. Aber man sieht, wie dann illiquide das auch ist, ne? Also Russland müsste ja dann diese Goldbarren komplett durch Sibirien, gut über die transsibirische Eisenbahn, dann nach China bringen. Aber das bringt natürlich auch gewisse Risiken mit sich, auch hohe Kosten mit sich. Also generell befinden wir uns auch unabhängig von diesem Krieg jetzt aufgrund der hohen Schuldenlast aller wirtschaftlicher Teilnehmer, nämlich damit meine ich die öffentliche Hand generell, damit meine ich die Unternehmen, aber auch den Privatsektor. Wenn wir uns allein in den USA mal anschauen, die USA sind, der Staat ist mit gut 130% seiner Wirtschaftsleistung verschuldet. Wenn wir irgendwie Ende der 70er, Anfang der 80er uns das angucken, als Nixon den US-Dollar vom Goldpreis gelöst hat, nämlich sozusagen da den Goldstandard aufgelöst hatte, war die USA mit nur 30% der eigenen Wirtschaftsleistung verschuldet. Also wir liegen jetzt gut 100 Prozentpunkte höher als damals. Und dann kommt natürlich die Verschuldung des Unternehmens und des Privatsektors verstärkend hinzu in der aktuellen Situation. So, damals konnten die Notenbanker die Inflation bekämpfen, indem sie die Fed Funds Rate, die Leitzinsen massiv hochgerissen haben. Wir haben ja Fed Funds Rate vor ein paar Folgen erklärt, nämlich dass Fed Funds Rate bedeutet, das ist der Zinssatz, den die Fed vorgibt, zu dem sich die Banken untereinander am sogenannten Interbankenmarkt, und den Interbankenmarkt gibt es natürlich nicht nur in den USA, sondern den gibt es weltweit, den gibt es in Europa, den gibt es in Russland, den gibt es in China. Also die Fed Funds Rate sind die Zinsen, zu denen sich auf dem US-Interbankenmarkt die Geschäftsbanken Geld leihen können. Und der beeinflusst dann natürlich in der Folge die Zinsen für Unternehmen und für Privatleute. Und damals, Anfang der 80er, hat Paul Volcker, der FED-Vorsitzende, was jetzt ja Jerome Powell ist, hat damals Paul Volcker, hat die FED-Funds-Rate auf 20% hochgerissen. Also, nur mal sich vorstellen, 20%. In der Folge sind die 10-jährigen US Treasuries teilweise über 10% gewesen. Jetzt stellen wir uns mal vor, dieses Schwert oder dieses Machtinstrument steht natürlich der Fed und den europäischen Notenbanken grundsätzlich zur Verfügung, aber wir haben eine derartige Verschuldung, dass das in der Form nicht nötig sein wird, und wir haben auch in der westlichen Welt die Situation
nicht,
wir
möglich haben, vor allen Dingen es wird also
nicht
es
möglich.
Geht einfach gar nicht.
Dann haben wir Staatspleiten und sonst was, wird nicht möglich sein. Aber was das in der Folge bedeutet, wenn die Notenbanken die Leitzinsen nicht über das Niveau der Inflationsrate heben können, bedeutet das im Umkehrschluss, dass wir negative Realzinsen haben. Was sind Realzinsen? Vereinfacht ausgerechnet sind das die Nominalzinsen, die man bekommt, die wirtschaftlichen Akteure bekommen beim Verleih von Geld, minus die Inflation. Das sind Realzinsen. Also wenn ihr 2% bekommt im Schnitt auf eure finanziellen Aktivitäten, aber einer Inflation auf euren individuellen Warenkorb von irgendwie 8% ausgesetzt seid, dann habt ihr negative Realzinsen von 6% in diesem vereinfachten Beispiel. Also wir sind ganz grundsätzlich unabhängig vom Russland-Ukraine-Krieg in einer extrem prekären Situation. Und warum ich das jetzt so angesprochen habe, wirkte jetzt vielleicht etwas off-topic, ist, weil Lasse ja auch zu Recht sagte, wir befinden uns wirklich in einer Phase, die verstärkt wird durch Corona, die verstärkt wird durch die Auswirkungen von Corona, nämlich massive Ausweitung der Geldmenge durch fiskalpolitische Programme und auch jetzt durch diesen Krieg, Krieg ist auch meistens ein Treiber für Inflation. Und wenn wir in die Geschichte angucken, Inflation, Teuerung, allgemeine massive Teuerung für Güter des alltäglichen Bedarfs der allgemeinen Bevölkerung sind sehr oft eine Ursache gewesen für massive gesellschaftliche, politische Verwerfung und Veränderung. Und wir sind jetzt eben leider in einer Phase, in der die Inflation mit den ja bislang bekannten und erprobten Mitteln nicht bekämpft werden kann. Weiß ich nicht, jetzt kommen so vielleicht Themen wie massiver Schuldenschnitt. Aber es gibt Leute wie zum Beispiel Thomas Mayer, ehemaliger Chefvolkswirt der Deutschen Bank, hat auch gerade ein Buch geschrieben, leider ein bisschen reißerischer Titel, aber der Inhalt ist, denke ich, sehr lesenswert. Ja, also der Titel, wahrscheinlich hat den der Verlag ausgesucht, um viel zu verkaufen in Deutschland, ist das Inflationsgespenst. Ja, furchtbar reißerischer Titel wird der Verlag, ja. Egal, Thomas Mayer halte ich dafür einen sehr klugen Kopf. Ich denke, dass das Buch zu lesen macht Sinn. Ich habe es mir jetzt bestellt. Und also wir befinden uns in einer Phase, denke ich, wo alternative Wertaufbewahrungsmittel, und das sehen wir auch im Upcoming von Kryptos, wie zum Beispiel Bitcoin, Ethereum, in solch einer Phase befinden wir uns. Aber in solch einer Phase können auch nur so Geschichten wie Bitcoin laufen. Wir müssen uns mal vorstellen, wann ist Bitcoin auf die Map gekommen? Wann wurde es gegründet, kreiert, sei es von einer Person oder einem Pseudonym oder einem Kollektiv, Satoshi Nakamoto? Es war ja nach der Finanzkrise, nach der Finanzkrise gab es ja ein tiefes Bedürfnis. Wir hoffen, ihr habt alle The Big Short und Inside Job geschaut. Wenn nicht, macht das auf jeden Fall, The Big Short und Inside Job. Es gab ein tiefes Bedürfnis, das Finanzsystem, das Geldsystem zu reformieren. Im Grunde ist das Gegenteil seither passiert. Aber aus solchen Krisensituationen ist dann sowas wie Bitcoin, sind Kryptos entstanden. Und wenn wir jetzt die Schwächen von Gold und auch die Schwächen unseres Fiat-Finanzsystems, wo ungehemmt Geld gedruckt werden kann, zulasten der Großteile der Bevölkerung, und zum Vorteil derjenigen, die Sachwerte besitzen. Warum profitieren denn Sachwerte von einer nominellen Erhöhung der Geldmenge? Weil nämlich AnteilseignerInnen von produzierenden Unternehmen beispielsweise, wie es ja Aktionärinnen und Aktionäre sind, wenn ihr Teilhaberinnen seid von Unternehmen, starken Unternehmen, die gestiegene Wareneinsatzkosten in Form erhöhter Preise an die Kundschaft weitersetzen können. Das können ja nur Unternehmen sein mit starken Marken, mit wichtigen Produkten. Wenn ihr eben AnteilseignerInnen über zum Beispiel Aktien seid, dann könnt ihr entweder sogar von Inflation ein Stück profitieren oder zumindest euch gegenüber der Inflation eures individuellen Warenkorbs schützen. Immobilien sind Stand jetzt, zumindest aus würde ich sagen, politischer Sicht, in Deutschland nicht mehr aufgrund der auch weltweit, ne, die Immobilienpreise sind krass gestiegen. Es kann nur funktionieren mit Immobilien, wenn gestiegene Immobilieneinkaufspreise auch in Form von erhöhter Mieten umgesetzt werden können. Das ist gerade in Währungsbereichen oder Wirtschaftsbereichen wie der Europäischen Union nicht mehr so ohne weiteres möglich. Stichwort Bemühungen, Mietpreisbremse und so weiter. Also Immobilien vielleicht in der aktuellen Situation eingeschränkter nur möglich im historischen Vergleich. Also wenn wir jetzt sagen, wie kann man jetzt die Depots aufstellen? Es sind definitiv, wie wir jetzt in Anführungsstrichen ironischer, witzigerweise gesagt haben zum Jahrestitel, es sind weiterhin die Value-Aktien. Die Value-Aktien, mit denen man auf relativ kurze Sicht teilweise schon jetzt Dividenden generiert, das ist in so einer aktuellen Phase das Ding. Also ich habe jetzt extrem viele Sachen angerissen. Ich glaube, es ist unbedingt notwendig, in die eigene Recherche zu gehen. Ja.
Ja, Jonas, das war jetzt einfach eine Tour de Force hier ein wilder Ritt durch Teile der Wirtschaftsgeschichte und mal gucken, wer uns überhaupt noch folgen konnte. Ja, vielleicht abschließend, wie kann man sein eigenes Depot da irgendwie einigermaßen durchmanövrieren? Ich bleib dabei, was wir auch in den letzten Folgen immer schon gesagt haben. Also ich bin zurzeit total passiv. Man hat ja eigentlich immer zwei oder drei Möglichkeiten, ne, am Aktienmarkt. Man kann kaufen, man kann verkaufen. Und man kann an der Seitenlinie stehen. Und die dritte Option wird oftmals eigentlich gar nicht so gesehen als Option. Aber ich finde, gerade in Zeiten wie diesen ist diese Option eigentlich gar nicht so schlecht, dass man eben zwar passiv, das mache ich zumindest, einfach seine ETF-Sparpläne weiter bedient monatlich, um auch natürlich diesen Cost-Average-Effekt zu haben, dass man eben jetzt gerade von günstigeren Einstiegskursen da profitiert. Aber nichtsdestotrotz, große Einmalinvestitionen oder so lasse ich eigentlich zurzeit sein, weil ich schon eigentlich davon ausgehe, dass wir werden nicht so eine schnelle Erholung sehen, glaube ich, wie bei Corona, weil die Inflation wird auf längere Sicht hoch bleiben, nicht nur durch die Energiekosten, sondern eben, weil wir auch wirklich jetzt mittlerweile eine richtige Deglobalisierung eigentlich von Warenströmen sehen. Und das wurde nicht nur durch Corona befeuert, sondern eben auch schon vorher von den gegenseitigen Handelskriegsbestrebungen zwischen den USA und China, zwischen den Zollschranken, jetzt durch Corona, durch die Lieferketten versuchen immer mehr westliche Unternehmen ihre Produktion auch ein Stück weit zurückzuholen. Das ist gut und richtig, um eben weniger anfällig zu sein für globale Krisen oder Schocks. Aber das wird alles dazu führen, dass wir eben viele, viele Kostensteigerungen sehen werden bei Produktionen, die wir in den letzten Jahren und Jahrzehnten eigentlich ausgelagert haben. Ne? Wir hatten in den letzten 20, 30 Jahren keinerlei Probleme mit Inflation, vor allen Dingen auch deswegen, weil wir Produktion massiv nach Fernost oder in andere Billiglohnländer verlagert haben. Die Arbeitskosten haben keine Rolle mehr gespielt. Und wir haben auch keine großen Störungen dieser globalen Lieferketten erlebt. All das ist jetzt anders. Und ich glaube, wir haben einfach echt eine Mischung aus Energie, hohen Energiepreisen, großen Investitionen für erneuerbare Energien, auch hohe Kosten wahrscheinlich für CO2-Vermeidung, CO2-Zertifikate etc. Plus eben Rückverlagerung von Produktion. Das sind alles Inflationstreiber eigentlich. Und da ist noch gar nicht mit eingerechnet, dass wir letztendlich durch den demografischen Wandel wahrscheinlich auch eben einen Mangel an Arbeitskraft bekommen, was auch zu steigenden Löhnen führt. Neben der Tatsache, dass durch die Inflation natürlich auch die Bereitschaft oder die Forderung seitens der Angestellten oder Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer höher wird nach Lohnerhöhung und diese Lohnpreisspirale dann noch weiter angefeuert wird oder in Gang kommt. Also von daher, das ist auf jeden Fall eine wilde Situation und ich würde mich nicht wundern, wenn wir auch einfach ein paar Jahre eher so einen Bärenmarkt sehen werden. Und das jetzt nicht so wahnsinnig schnell wieder in diesem Bullenmarkt und in diese Rallye, die wir die letzten zwei Jahre gesehen haben, wieder zurückgeht. Würde mich sehr wundern. Ich glaube, also nach oben, oder da die Wahrscheinlichkeit, dass die Märkte jetzt nach oben weglaufen, die sehe ich jetzt in den nächsten Monaten oder zumindest in diesem Jahr mal nicht unbedingt.
Ja, richtig. Ich denke, und so stelle ich mich persönlich auch schon auf, es wird für Unternehmen schwierig sein, die Profitabilitätsperspektiven in weiter Zukunft, sprich erst in 15, 16, 17 Jahren haben. Ich glaube, es ist zum Beispiel ein schwierigeres Umfeld jetzt für relativ junge Bio-Tech-Unternehmen, auch für junge Tech-Unternehmen, die noch weit von der Profitabilitäts-Break-Even-Schwelle weg sind. Es ist ein schwierigeres Umfeld für Unternehmen, die jetzt viel Kapital benötigen, um irgendwann 15, 20 Jahren Gewinne zu machen. Es ist ein besseres Aktienumfeld für Unternehmen, die jetzt schon profitabel sind oder zeitnah profitabel sein werden, die jetzt schon Dividenden ausschütten, mit starken Marken, mit starken Sortimenten. Das wird definitiv so sein. Es ist ein gutes Umfeld für Unternehmen, die in der Lage sind, die gestiegenen Einkaufspreise in Form steigender Verkaufspreise an die Kundschaft weiterzugeben. Da zählt so ein Apple rein, ein Coke rein und so weiter. Also es ist im Grunde so ein Umfeld für Warren Buffett und Charlie Mungers Portfolio, wenn ihr euch die Unternehmen anschaut in der Beteiligungsgesellschaft Berkshire Hathaway. Dann ist das, denke ich, ein guter Überblick, natürlich mit starkem Fokus auf die USA, aber ich denke, die USA haben jetzt im Speziellen aufgrund des Kriegs und der langfristigeren Auswirkungen des Kriegs, haben jetzt die US-Unternehmen eine bessere Perspektive als die europäischen. Wir hatten zum Jahreswechsel gesagt, dass wir die US-Unternehmen hinter den Emerging Markets sehen und teilweise sogar hinter den europäischen. diese Situation dieses Kriegs hat diese These, diese Annahme meines Erachtens und auch Lasses Meinung nach, denke ich, über den Haufen geworfen. US-Unternehmen sind sozusagen, werden davon, ja, was heißt profitieren, aber europäische Unternehmen, chinesische Unternehmen, Emerging Markets werden von dieser Situation derart leiden, dass die US-Unternehmen einfach besser performen werden. Also zum Beispiel das bin ich jetzt, auch. Ja.
Das sehe ich genauso. Am Anfang des Jahres hat sich das ja eigentlich schon bewahrheitet, unsere Annahme, und weil eben die Geldpolitik im Fokus stand. Und die Geldpolitik war eigentlich in den USA, wäre sie sehr viel stärker gestraft worden als in Europa. Und jetzt sieht man aber schon in den letzten Wochen, eigentlich seit Ausbruch des Krieges, dass einerseits europäische Aktien richtig unter die Räder kommen, weil sie natürlich viel, viel enger mit Russland verkoppelt sind, die Wirtschaft, auch in Sachen Energie, aber vor allen Dingen auch, weil die Auswirkungen des Krieges hier viel größer spürbar sind. Wir haben jetzt auch zum Beispiel gerade viele Automobilaktien gesehen im DAX, die völlig unter die Räder gekommen sind, weil einerseits Produktion in der Ukraine lahmgelegt wurde, von ganz wichtigen Teilen. Es wurden ja reihenweise Autowerke in Deutschland stillgelegt, erstmal für 1, 2, 3 Wochen, vielleicht für länger, weil wichtige Teile fehlen. Und auch die Logistik, glaube ich, die Lieferketten innerhalb von Europa, Stichwort Lkw-Fahrer zum Beispiel. Allein 100.000 ukrainische Lkw-Fahrer gibt es, die jetzt zum großen Teil entweder freiwillig oder verpflichtend in die Ukraine gehen, um da zu kämpfen, die einfach der europäischen Lkw-Flotte fehlen. Und da hat vorher schon Personalmangel und Notstand geherrscht. Jetzt wird das massiv nochmal verstärkt. Also es könnte auch gut sein, dass wir bald in Europa ähnliche Verhältnisse haben wie, zumindest mal kurzfristig, für ein paar Wochen oder Monate, wie letztes Jahr in Großbritannien, ne, wo dann wirklich Tankstellen, Supermärkte nicht mehr beliefert werden konnten, Fabriken stillgelegt werden mussten, weil Teile gefehlt haben, weil keine LKWs mehr da waren oder keine LKW-Fahrer vor allen Dingen. Ich glaube also, die deutsche Wirtschaft wird ziemlich sicher, glaube ich, Ende des Jahres, Anfang nächsten Jahres in eine Rezession schlittern. Und von daher glaube ich auch, die europäischen Aktienmärkte werden sehr viel stärker getroffen. Sieht man jetzt ja auch schon, die Verluste am deutschen Aktienmarkt und am europäischen Aktienmarkt sind viel, viel stärker seit Beginn des Krieges als in den USA. Und wichtig, vielleicht nochmal als Ergänzung, das trifft tatsächlich auch die chinesischen Aktien, weil man jetzt wirklich, und das Risiko halte ich gerade mittelfristig eben doch für sehr groß, dass man sagt, okay, wir haben jetzt gesehen, was in Russland und passieren kann, und im Hinblick auf Taiwan ist es eigentlich nur eine Frage des Wann und nicht mehr des Ob, dass eben ein Konflikt, wenn es richtig schlecht läuft, auch ein Krieg um Taiwan ausbricht und dann natürlich auch in Bezug auf China ähnliche Sanktionen drohen. Auch da ist, glaube ich, das wird dann die nächste riesengroße Krise. Taiwan ist super wichtig in Form von Halbleiterindustrie. Das würde dann auch Unternehmen treffen, die auf den ersten Blick super mega gut aufgestellt sind. AMD und Nvidia zum Beispiel, ja, sehr erfolgreiche Unternehmen, bloß deren Achillesferse ist, deren ganzen Chips werden in großer, großer Zahl, ich glaube 80-90% bei TSMC.
Ist das die Comeback-Story für den Chip-Dinosaurier Intel?
In Taiwan, ja, das ist wirklich so.
Intel-Saurus. Also
diese Risiken, die muss man wirklich auf dem Zettel haben. Wenn wirklich was in Taiwan passiert, dann würde AMD und Nvidia würden ins Bodenlose verfallen, weil die mehr oder weniger von heute auf morgen Großteil ihrer Produktion verlieren würden. Während Intel ist der einzige große oder westliche Chip-Konzern, der eben so gut wie gar nicht in Asien produzieren lässt, sondern primär in den USA, in Irland, in Israel. Und das ja durch die Investitionen in neue Werke auch weiterhin manifestiert, diese Unabhängigkeit von Asien. Also da werden wir, glaube ich, in den nächsten Jahren noch viele, viele Sachen sehen. Auch die deutsche Industrie ist ja extrem abhängig von China. Das ist neben dieser Russland-Abhängigkeit in Sachen Energie eine zweite große Achillesferse, die die deutsche Industrie oder die deutsche Wirtschaft insgesamt, glaube ich, in den nächsten Jahren sehr, sehr negativ treffen wird. Weil es ist, wie gesagt, glaube ich, nur eine Frage der Zeit, bis wir auch mit China einen Konflikt sehen werden.
Ja, ich glaube, auch deswegen und weil wir ja immer wieder auch gerne auf China geschaut haben in diesen, ja, wenn diese Folge veröffentlicht sein wird, 107 Folgen. Denke ich, macht es Sinn, dass wir uns fokussieren auf China, dass wir in den nächsten, ja, vielleicht in diesem Jahr verstärkt die Verflechtung der deutschen Wirtschaft oder der westlichen Wirtschaft mit der chinesischen Wirtschaft uns anschauen und mögliche Auswirkungen, falls da mal zu Sanktionen kommen sollte, uns aber auch anschauen, was mögliche Auswirkungen von oder was überhaupt Optionen wären, falls das Geldsystem, so wie wir es kennen, grundlegend in der Struktur sich verändern sollte. Denn es gibt in der Geschichte halt tausende Beispiele, wie das halt passiert ist. Wir haben uns jetzt eben an dieses ungedeckelte Fiat-Geldsystem gewöhnt, aber nochmal, ich glaube, wir hatten es gerade so in den Folgen zwischen Folge, weiß ich nicht, 15 und 70 immer mal wieder, dass wir gesagt haben, dass wir,
das haben wir, präzise, Jonas.
Ja, das haben wir auf die Eurozone bezogen, dass wir gerade in der Eurozone mit einem anderen Art von Geldsystem oder mit einem angepassten Geldsystem rechnen. Und ich denke, dass wir sind jetzt hier in einer Phase, wo wir, wenn man auf den Dollar und den Euro guckt, dass das so nicht mehr bis zu unserem Lebensende weiterspielen können. Davon bin ich echt überzeugt. Die Technologien, um da Alternativen zu schaffen, die haben wir. Die haben Vor- und Nachteile. Wir packen euch mal ein Video in die Shownotes zu CBDC, Central Bank Digital Currencies. Also die Europäische Union, die wird da sicherlich hinterherhinken. Die Fed oder die Amerikaner werden da schneller sein. In den USA wird ja interessanterweise auch schon offen darüber gesprochen, ob die Fed überhaupt noch so zeitgemäß ist. Also interessant ist zum Beispiel auch, wie sich die Fed überhaupt gegründet hat. Werden wir, denke ich, auch mal eine Folge machen. Also ist jetzt, glaube ich, in diesem Jahr wichtiger denn je, sich anzuschauen, was sind denn eigentlich mögliche Szenarien für ein Ende des aktuellen Geldsystems und welche Technologien und welche Bereiche bieten sie, die jetzt bekannt sind, bieten sich denn an, um Teil eines neuen Geldsystems zu sein. Und davon bin ich zumindest persönlich überzeugt, dass wir das bei unserer wahrscheinlichen Lebenserwartung, weiß ich nicht, sagen wir mal 87 Jahre, dass wir das erleben werden. Da bin ich mir sehr, sehr, sehr sicher.
Schönes Schlusswort, Jonas. Belassen wir es, würde ich sagen, jetzt einfach mal dabei. Eine volle Folge, wahrscheinlich auch hier und da ein bisschen durcheinander. Wir bitten das zu entschuldigen.
Ich war ja auch durcheinander, ne? Teilweise durchs Fieber geschwächt und habe hier gerade in meinem wabernden Monolog, bitte ich zu entschuldigen, Lasse, du hast überhaupt nicht, du hast dich einlullen lassen von mir, glaube ich, in diesem siebenminütigen Monolog. Ich habe zwischendurch, muss ich auch sagen, extrem gehustet. Wir haben hier eine etwas andere Aufnahmestruktur heute. Ich gehe das nochmal durch, Lasse, um dir zu sagen, in welchen Minuten da die stärksten Huster waren. Also falls da welche übrig sind, tut es mir wirklich leid. Genau, versucht den Überblick zu behalten, versucht einen kühlen Kopf zu bewahren und versucht euer Geld in Unternehmen zu investieren, die einen tiefen Burggraben haben im Sinne von Charlie Munger und Warren Buffett.
Ja, und keine Ahnung. Und besinnt euch vor allen Dingen mal, dass es gibt, glaube ich, sehr viel wichtigere Dinge als Börse und Geldanlage. Das wird, glaube ich, in Zeiten wie diesen einfach umso wichtiger oder umso klarer. Und von daher, das ist für mich gerade so ein bisschen definitiv die Quintessenz. Das war natürlich vorher auch schon klar, aber ich finde gerade in Zeiten wie diesen ist für mich dieses ganze tägliche Börsengedöns auch ziemlich unwichtig, muss ich sagen. Und
du hast recht, Lasse, insbesondere das tägliche Börsengedöns. Deswegen sage ich ja, am besten gar nicht da drauf gucken. Einmal die Woche Promille und Prozent reichen. Nee, Spaß beiseite. Es ist meines Erachtens aber wirklich, weil das zeigt die Geschichte. Inflation ist wirklich galoppierende Inflation und Hyperinflation allerspätestens sowieso. Aber das werden wir auf absehbare Zeit hier nicht sehen. Aber wir werden... wir werden eine sich verstärkende Inflation sehen. Und das wird dazu führen, dass es auch hier bei uns in der Gesellschaft stärkere Verwerfungen und Unzufriedenheit und Unmut geben wird. Und ich glaube wirklich, scheiß auf das tägliche Börsengeschehen, wirklich scheiß drauf. Aber es ist wirklich wichtig, sich historische Beispiele anzugucken, wie sich massive Teuerung, galoppierende Inflation auf Gesellschaften ausgewirkt hat. Denn wirklich, wenn es uns Menschen an den Geldbeutel geht, bei Geld hört die Freundschaft auf und das ist einfach so, dann wird es auch hier richtig ungemütlich. Und ich glaube, deswegen müssen wir uns umso mehr mit Geldsystem, was ist Geld und so weiter, auseinandersetzen. Wir geben nochmal einen Buchtitel in die Shownotes. Ich glaube, Neil Ferguson war das, die Geschichte des Geldes. Klingt jetzt vielleicht ein bisschen wie Nerd-Talk, aber Geld ist einfach wichtig und wir gerade wir in unseren sehr reichen Gesellschaften haben uns an einen Wohlstand gewöhnt. Und wir, das ist zumindest meine These, wir werden einfach, es bringt einfach extrem hässliche Charakterzüge in uns Menschen hervor, wenn es uns ans Geld geht. Und deswegen ist es, glaube ich, wirklich wichtig, sich mit den Fundamentals zu beschäftigen und sich damit zu beschäftigen, wie alternative Geldsysteme aussehen können, um einfach den Frieden in der Gesellschaft zu bewahren, ist das meines Erachtens unabkömmlich.
Dem ist nichts hinzuzufügen, Jonas. Ich wünsche dir gute Besserung. Halt durch. Nächste Woche wieder pünktlich am Sonntag. Wie gesagt, wir bitten dich diesmal zu entschuldigen hier. 2 Tage Verspätung aufgrund deiner Erkrankung. Du bist ja auch noch nicht ganz fit, aber auf dem Weg der Besserung zumindest. Und ja, und aufgrund letztendlich dieser ganzen Ukraine-Situation, die uns dann doch irgendwie schon sehr viel mehr mitgenommen hat als gedacht und wo der erste Aufnahmeversuch nicht so richtig von Erfolg gekrönt war. Ich hoffe, der zweite war jetzt ein bisschen besser, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Gerne an fanpost@promilleprozente.de per Mail Fragen stellen oder Feedback schicken oder auch gerne, wie gesagt, auf unserem Discord-Server. Den Zugang dazu findet ihr auf promilleprozente.de. Da gibt es immer guten Austausch mit allen Leuten aus der Community und dann freuen wir uns auf nächste Woche. Bis dann.
Ciao.